Berlin, Berlin. Niemand fährt nach Hause von Berlin. Ich finde, das war das Motto der diesjährigen ITB. Und damit begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch dich, lieber Andi, zu einer neuen Folge von dem Reisepodcast Hin und Weg mit
Sven Meyer
und
Andi. Jawohl, jawohl. Ja, du hast uns letztes Mal zwei Stücke vorenthalten, die du eigentlich für uns singen wolltest, in unserer ganz, ganz kurzen ITB-Donnerstags-Folge Ansprach zu ITB. Eigentlich, wenn man sich's mal überlegt, ist es tatsächlich so, dass die Deutsche Bahn bzw. die GDL und Herr Wieselski dem Oman, dem diesjährigen Partnerland der ITB, eigentlich eine Entschädigung zahlen müssen. Ne? Die haben denen so ein bisschen die Show gestohlen dieses Jahr. Ne? Viele Leute sind früher abgereist und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder zurück in unseren jeweiligen Heimaten.
Hat ein bisschen länger gedauert dieses Jahr, ja.
Ein kleiner Zwischenstopp in Hannover. Ich muss irgendwie auf Umwegen nach Dubai zurückkehren. Aber auch das ist okay. Aber tatsächlich, die ITB war mal wieder grandios überwältigend, aber diesmal leider auch aus den völlig falschen Gründen. Ne?
Lass mich erstmal mit dem Positiven anfangen, bevor wir dann natürlich zu dem Streik kommen. Ich fand nach dem letzten Jahr, wo ich ja eher dachte, das ist so eine ITB-Light, ne? Nicht alle Hallen sind besetzt, niemand weiß, was so vor sich geht, neue Tage, die Endconsumer-Tage fallen weg und sowas. Ja, das war halt so eine leichte ITB. Dieses Jahr hat es sich doch tatsächlich wie eine ganz richtige ITB angefühlt. Also es war wieder der ganz normale Stress da, es waren wieder die vielen Menschen da, die man sehen wollte, die man treffen wollte, die man unverhofft auch trifft, mitten in den Gängen und so. Und das fand ich schon, war wie vor der Pandemie.
Tatsächlich, ja, es war so wieder ein bisschen back to normal. Eigentlich nicht ein bisschen, das war ein komplettes back to normal. Ja. Und hat sich auch ein gutes Stück weit geschäftiger angefühlt als letztes Jahr. Tatsächlich fand ich aber für mich persönlich, war letztes Jahr eigentlich so ein schönerer Moment, weil das tatsächlich war, wir haben es geschafft, wir sind da.
Ja.
War ja gar nicht klar, ob die ITB überhaupt wieder stattfinden wird.
Irgendwann. Und wie sie angenommen wird, ne? Das war ja das große Fragezeichen. Ne? Braucht man sie noch nach all den Online-Meetings, die wir hatten?
Ich denke, das ist auch eine Debatte, die es noch zu führen gibt. Ich bin grundsätzlich eher ein Messeskeptiker. Die, die mich kennen, wissen das auch. Die Frage ist mal, wer bezahlt das alles am Ende des Tages? Aber das ist, glaube ich, eine andere Debatte. Ich würde nicht sagen, dass die ITB sich jetzt schon ausgelebt hat. Aber wer weiß, wie es weitergeht mit diesen Messen und all den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Aber tatsächlich, ja, dieser Streik, ich muss einfach mal ganz kurz meine Meinung loswerden. Ich habe mich geschämt, muss das ganz ehrlich sagen. Wenn man die Forderungen sich einmal anguckt und das ganze Theater der Woche, wie sich das alles dargestellt hat, um was es dann am Ende des Tages wirklich ging. 80.000 Touristiker zu Gast in unserer Hauptstadt und dann so etwas. Ne? Und dann klingt sich die Verdi auch noch ein und macht diverse Flughäfen dicht. Am Donnerstag, dem letzten ITB-Tag, an dem viele Menschen schon abreisen, lag der komplette Frankfurter Flughafen lahm. Ich habe mich geschämt. Ich finde das wirklich schandhaft. Unser Land steht dadurch in einem viel schlechteren Licht da weltweit, als es hätte dastehen müssen. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Aber tatsächlich haben viele ITB-Teilnehmer ihre Reisepläne umgeworfen, sind früher abgereist, mussten sich alternative Möglichkeiten suchen, um irgendwie nach Hause zu kommen, um zu ihren Flughäfen zu kommen. Viele Besucher haben Anschlusstermine, DMCs, die zu Reiseveranstaltern fahren, um dort Termine zu machen, Anschlussprogramm und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage das, wir sind kein politischer Podcast, aber ich finde es beschämend, ich finde es peinlich, dass es nicht hingekriegt wurde, das zu vermeiden. Und wer dafür verantwortlich ist, sei mal dahingestellt, aber ich fand es zum Kratzen. Punkt.
Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage sogar, dass es einfach so gewollt war, dass die handelnden Personen wirklich, also man hatte ja 3 Wochen Zeit, 4 Wochen Zeit, sich zu einigen und man hat schon ein paar Tage früher aufgehört, mit der Bahn zu verhandeln und glaube, man wusste ganz genau, dass die ITB stattfindet, denn ich weiß, wo sich Herr Wieselski in dieser Zeit aufgehalten hat. Er war nämlich auch in dem Hotel, wo wir übernachtet haben. Gesehen habe ich ihn nicht, aber mir wurde das zugetragen. Andere Leute haben ihn gesehen. Und ich glaube, das war gewollt und das würde es ja noch viel schlimmer machen. Und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es da nicht, also dass die beiden Lufthansa und Deutsche Bahn das nicht, oder GDL, nicht die Deutsche Bahn, das nicht auch irgendwie auch ausgenutzt haben. Und auch das gewollt war, dass beide an den gleichen Tagen streiken. Also es hat so ein Geschmäckle, wie ich finde. Und das macht es halt noch viel schlimmer, denn wie du auch sagst, ne, wie stehen wir jetzt da? Und es ist auch so, dass man, wir sind auch kein Wirtschaftspodcast, aber es wurde ja auch immer irgendwie gesagt, naja, Deutschland, der Wirtschaft geht es jetzt auch nicht so gut, nicht mehr. Das habe ich von verschiedenen Ländern gehört, die auch gesagt haben, Deutschland ist vielleicht nicht mehr so der wichtige Markt für uns, dass unserer Wirtschaft nicht so gut geht. Trotzdem, klar, wir reisen mehr als je zuvor, aber ja, es wirft einfach kein gutes Licht im Moment auf uns und kam irgendwie zu dem dümmsten Zeitpunkt, den man sich aussuchen konnte.
Also Geschmäckle ist, glaube ich, eine leichte Untertreibung. Das ist ein ganz mieser Geschmack, der hier bleibt. Das ist, glaube ich, ein Geruch, der noch lange in der Luft bleiben wird. Und ich glaube, und ich sage das als jemand, der jetzt nicht irgendwie Anti-Gewerkschaft ist, prinzipiell. Gewerkschaften haben ihren Platz in der Gesellschaft, sind wichtig und so weiter und so fort. Interessensvertretung von Arbeitnehmern ist eine wichtige Geschichte, machen wir uns nichts vor. Aber man muss auch dazu sagen, dass der gesamtvolkswirtschaftliche Schaden, der hier entstanden ist, und der Schaden für das Ansehen unseres Landes als nicht nur als Messestandort, sondern insgesamt einfach immens war. Und ich glaube, wenn das wirklich so gewollt war, ja, dann sollte sich Herr Wieselski echt mächtig schämen. Ne? Das ist alles,
was ich. Sollte er bald in Rente gehen, was er eh tut. Ne? Vielleicht ist das die positive Nachricht.
Ich hoffe, dass es zu einer Einigung kommt. Die angekündigten Streikwellen werde ich hoffentlich missen können. Ich reise morgen Abend wieder ab, aber ja, es ist mir aber auch, ne, es ist ja nicht so, dass ich mit meinem Move nach Dubai, dass ich mich nicht mehr für Deutschland interessiere. So ist ja bei weitem nicht. Aber es ist tatsächlich, macht es mich traurig. Und das ist so ein bisschen so mehr als ein Geschmäckle, was von dieser Woche überbleibt, da die ITB einfach durch die ganze Geschichte ungemein stressiger geworden ist mit Leuten, die am letzten Messetag Termine absagen mussten, Dinge, die man umlegen musste. Die ganze Stimmung wurde dadurch schon, finde ich, beeinträchtigt. Die Stimmung war größtenteils gut, aber das war natürlich überall ein Thema. Ne? Wie komme ich weg? Was passiert gerade? Wie bewege ich mich in Berlin fort ohne die S-Bahn? Ne? Ab dem zweiten Messetag, und das sind natürlich einfach Geschichten, die grandios schlecht sind für die Messe, für unser Land, für die Touristik insgesamt und natürlich auch für das ganze Land, was Logistik und Transport von Menschen angeht. Also wirklich schandhaft, schamhaft, pfui.
Ja, und ne, wir hatten es ja noch ein bisschen einfacher, ne? Wir blieben einfach einen Tag länger noch in Berlin, bis dann die Züge wieder einigermaßen fuhren, weil am Freitag, also eine Gruppe von meinen Mitarbeitern, eine Person saß morgens um 9 am Bahnhof, am Hauptbahnhof, und fuhr dann erst um 15 Uhr, weil die Züge, die zwischendurch fahren, entweder voll waren oder er war drin und wurde wieder rausgeworfen, weil er keine Sitzplatzreservierung hatte und so weiter und so fort. Also das war jetzt nicht so toll, und naja, wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft. Auch ich hab auch einen Tag verlängern müssen in Berlin, und tatsächlich war ich dann auch froh, Berlin endlich zu verlassen. Das ist ein Gefühl, was ich auch nicht so oft habe. Eigentlich mag ich Berlin ganz gerne, aber es war diesmal tatsächlich bloß weg aus dieser Stadt.
Es reicht dann irgendwann.
Ja. Gut, das reicht jetzt auch. Hoffen wir, dass es bergauf geht mit dieser ganzen Geschichte. Wie gesagt, ein Geschmack, ein Geruch bleibt in der Luft, und ich hoffe, dass das lange dauert, bis sich sowas wiederholt. Sven, dennoch, deine Highlights auf der ITB? Was hat dich inspiriert, in Anführungsstrichen?
Was heißt High? Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, es war wirklich wieder eine richtige ITB. Ich bin wirklich von einem Termin zum anderen gehetzt. Ich hatte Termine ja meist im Halbstundentakt. Am ersten Tag hatte ich 4 Pressekonferenzen, die ich moderiert habe. Da hatte ich nichts anderes mehr, keine Zeit für irgendwas anderes. Ja, Mittwoch war dann wirklich mit Termin im Halbstundentakt. Donnerstag hatte ich zwar 2 Terminabsagen, aber ich war dann am China-Stand öfters, und dann kamen all die Leute, die mich am China-Stand auch erwartet haben und endlich mal mit mir reden konnten. Ich bin ganz ehrlich, so mal Zeit gehabt, um über die Messe zu gehen, um da irgendwie mir was anzuschauen, um mal ins Gespräch zu kommen mit irgendwelchen Ausstellern. Nö, hatte ich nicht. Wirklich keine Chance. Das war wirklich halt Programm abarbeiten, was im Vorfeld stand und was organisiert worden ist oder was ich organisiert habe für mich. Und klar, das war gut, da war viel dabei, viele gute Gespräche auch, viel New Business, viel Kunden getroffen, viele alte Partner getroffen und so weiter und so fort. Aber so neben meinem Programm war wirklich sehr, sehr limitiert, da irgendwie was extra zu machen. Das war eigentlich nicht möglich. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ja, da war irgendwie was dabei.
Ich habe 2 Highlights, ja. Die kann ich schon mal benennen.
Ja,
fangen wir an. Und das geht ja auch mit lieben Grüßen an unseren Freund Richard Voss aus Hongkong, ne? Der wie jeden ITB-Dienstag zum Dinner eingeladen hat, eine kleine Gruppe von Freunden, Bekannten, Partnern, Kollegen, wie auch immer man das nennen will, einen sehr netten Abend in einem sehr netten italienischen Restaurant verbracht. Das war für mich so ein Highlight, weil das einfach eine Gruppe ist, die sich kennt und das alles sehr gelassen war. Ein Gläschen Wein, sehr gutes Essen, viel gelacht und einfach, das ist schön, solche Geschichten jedes Jahr zu machen. Das sind so die Highlights für mich auf der ITB, neben den ganzen geschäftlichen Gesprächen und so weiter und so fort. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also lieber Richard, vielen Dank, beste Grüße nach Hongkong. Wir sehen uns hoffentlich bald in Dubai auf der ATM. Ein zweites Highlight, da warst du auch dabei.
Natürlich bin ich bei deinen Highlights dabei, muss ja sein.
Bei einem warst du dabei. Ja, wir haben uns mit Jeff getroffen kurz, Jeff Patruszewski von ProColombia, dem Leiter des Fremdenverkehrsamts von Kolumbien hier in Zentraleuropa. War sehr schön, wir haben einen Cappuccino getroffen und ein bisschen Rum dazu getrunken, kolumbianischen. Das wäre sehr schön, ein bisschen gequatscht. Und das war so einer der wenigen Momente, wo wir ein bisschen aus der Reihe treten konnten und mal so 20 Minuten einfach locker über nicht touristische Themen geplaudert haben. Das war einfach schön. Ganz in Ruhe in einem abgeschlossenen Raum ein Rümmchen getrunken.
Ja, das stimmt. Das war sehr, sehr angenehm. Vielen Dank nochmal, Jeff, dafür. Aber das ist auch, also du hast Richard gerade angesprochen. Ja, ich habe ihn dreimal gesehen, aber mehr als dreimal Smalltalk kam irgendwie nicht raus, weil man immer wieder weiter musste. Genauso wie Matthias jetzt Namibia. Ne? Eigentlich gehe ich gerne zu seinen Happy Hours oder rede einfach gerne mit ihm, aber keine Chance. Ich habe ihm einmal auf die Schulter geklopft, Hi Hi gesagt, ich versuche morgens in eine Happy Hour zu kommen und das war's schon wieder. Ich hatte natürlich keine Zeit, dorthin zu kommen. Liu Gusheng, mit dem wir ja beide ja auch irgendwie was zu tun haben. Ich habe ihn einmal von 100 Metern Entfernung gesehen, dachte, oh, er ist auf der Messe, cool, vielleicht sehen wir uns nochmal. Nee, nicht wieder gesehen. Ne? Das ist halt so das, was schade ist. Schön fand ich es, wenn wir hier gerade bei Name-Dropping sind, Christoph Albrecht. Auch wir haben uns ein Jahr lang nicht gesehen. Wir haben es doch geschafft, irgendwie abends beziehungsweise dann auch schon zu fortgeschrittener Stunde uns doch noch zu treffen und 1, 2, 3, 4, 5 Getränke miteinander auszutauschen.
Das hast du sogar zweimal mit ihm
gemacht. Das habe ich sogar zweimal mit ihm gemacht, stimmt. Ja, wir waren am Montagabend, konnten wir noch nicht alles ausdiskutieren. Oder ne? Wir hatten viele Themen zu besprechen. Ja. Deswegen mussten wir am Mittwoch, war das dann? Mittwoch, ne? Ja, auch nochmal weitermachen.
Ja, ich glaube ja.
Du erinnerst dich? Du warst dabei.
Ich erinnere mich vage. Liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, die von euch mich ein bisschen besser kennen, entweder persönlich oder aus diesem Podcast wissen, dass ich ein alkoholisches Leichtgewicht bin. Aber am ITB-Mittwoch ist es dann doch ein bisschen mehr geworden, zu meinem donnerstaglichen Leidwesen. Der letzte ITB-Tag war tatsächlich dann ein bisschen Tortur, aber auch das war okay. Aber ich teile das mit, ich habe nicht viel gesehen. Ne? Man sagt ja immer, man soll mal anhalten und am Wegesrand an den Blumen riechen. Ne? Das ist bei mir tatsächlich nur 1, 2 Mal passiert und wie gesagt, da war das Highlight mit Richard Voss, diesen Abend zu haben und Jeff zu sehen und dann mit dir, mit euch am Mittwochabend, mit dir und deinen Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen beseelten Abend zu haben. Das war tatsächlich sehr schön, hat viel Spaß gemacht und hat mich ein paar Hirnzellen gekostet. Muss ich sagen.
Wobei das kann aber auch an den Gesprächen liegen, die wir beide hatten, oder? Das muss nicht am Alkohol liegen.
Ja, vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin am ersten Tag, als ich durch die Hallen gehetzt bin, bin ich am Oman-Stand und hier wieder der Brückenschlag zum Oman, der Partnerland war, der diesjährigen ITB, bin ich vorbeigekommen, als da gerade der große Pressetross vorbeikam mit dem Bürgermeister von Berlin und Bärbel Giffey und Dieter Janicek und Norbert Fiebig, mit dem ich auch übrigens auf der China Night kurz Gelegenheit hatte zu reden, was auch ganz nett war, mit dem habe ich auch lange nicht mehr gesprochen. Also wenn wir schon Name-Dropping hier machen, dem hast du dann auch im China-Stand ein bisschen zu tun, ne?
Ja, er war direkt zweimal, also ich habe ihn dreimal in Bezug auf China gesehen, also er war direkt am Dienstag zweimal bei uns am China-Stand, einmal mit dem Rundgang, mit dem regierenden Oberbürgermeister von Berlin, mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Frau Giffey war ja dabei, die waren so gegen 11 Uhr am China-Stand.
Und da gibt es ein Gruppenbild, wo du auch drauf
bist. Da gibt es auch ein Gruppenbild, wo ich auch drauf bin. Die haben natürlich alle so einen Drachen bekommen, weil wir ja im Jahr des Drachen sind. Dann war Herr Norbert Fiebig nochmal um 11.45 Uhr bei uns am China-Stand. Dort gab es ein anderes Meeting und es gab die Standeröffnung, die offizielle, auch mit Gesandten von der chinesischen Botschaft. Da hat auch Herr Fiebig wieder ein paar Worte geredet. Und dann auch auf der China Night am Mittwochabend. Also überhaupt, also vielleicht, das ist mein subjektiver Eindruck, aber politisch gesehen war China ein Schwergewicht auf dieser Messe, wie ich fand. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viele Politiker da. Wir hatten am Mittwoch auch noch den Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages. Konnten wir am späteren Abend dann am China-Stand noch begrüßen. Die hatten kurzfristig um ein Meeting gebeten oder gefragt, ob man sich treffen könnte und austauschen könnte. Die waren mit 5 Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die auch im Tourismusausschuss sind, noch bei uns am China-Stand, wurden natürlich im VIP-Raum begrüßt, hatten dann ja fast 40 Minuten Austausch. Auch dort gibt es ein Gruppenfoto, wo ich mit da drauf bin.
Fotobombe.
So immer im Hintergrund so. Häschen Ohren machen bei einem. Kommt immer gut. Nee, und deswegen fand ich schon, wir hatten ja dann die Standeröffnung um 12 mit 100, 120 Gästen, die da waren. Wir hatten am China-Stand 2 Happy Hours, wie gesagt, die ganzen Politiker. Wir hatten die China Night, wo du ja mir auch gesagt hast, dass, ich glaube, Platz für 200 Leute und 700 Anmeldungen gab. Also das fühlte sich schon so an. Das Interesse an China ist sehr groß, auch von politischer Seite. Und wir hatten ja auch einen Stand da, mit einer Kollegin von mir hat den betreut. Und da gab es schon sehr viele Gespräche und sehr viel Interesse wieder an China. Also aus meiner Sicht einer der großen Gewinner der ITB.
Ich habe noch zwei Highlights. Auf der ITB China Night in der Solar Bar, sehr schön, eine der schönsten Aussichten auf die Stadt Berlin. Ne? Du warst ja auch dabei. Mhm. Ein kurzes Gespräch mit Jochen Tschech von Go East, der gerade aus dem Irak zurückgekommen ist. Der war dort mit diversen Medien unterwegs und der hat mir Bilder gezeigt. Also wunderbar, sehr interessant, was er erzählt hatte. Ich will nicht zu viel verraten, vielleicht ist das alles irgendwie noch nicht ganz spruchreif, aber fand ich sehr interessant. Und David Axiotis getroffen, den Chef der ITB China, der Ende Mai wieder die ITB China veranstalten wird. Werde ich auch da sein. Das war schön. Den hatte ich lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr gesprochen. Dem geht's auch gut. Also eine schöne Geschichte und auch ein Highlight mit dir. Diese pinkfarbenen Hüte auf der Sun Express Happy Hour am vorletzten Messetag zu tragen. Und danke hier auch nochmal an die liebe Melanie, deine Kollegin und Mitarbeiterin, die uns mit Gin Tonics versorgt hat. Also ja, doch, es war schön, viele Leute zu sehen und ausgelassen auch irgendwie nach Ende des Tages einen Drink zu sich zu nehmen. Dieser Gin Tonic hat natürlich zu meinem Kater am Donnerstag beigetragen. Muss man sagen, es war mal wieder eine ITB für alle Sinne.
Das stimmt auf jeden Fall. Tatsächlich auch noch ein Highlight von mir. Ich war eingeladen mit einer Kollegin von mir zur Travelbook Sundowner Party, ja, Get-Together im Axel Springer Haus, oben im Journalistenclub, der ja, glaube ich, letzte Etage, 17. Etage ist das, glaube ich, ist. Man hat wirklich auch dort, von dort aus einen fantastischen Blick über Berlin. Und der Barkeeper oder der Barchef, man sagt nicht Barkeeper, der Barchef hat uns dann tatsächlich, der seit 25 Jahren dort arbeitet und natürlich die ein oder andere Geschichte erzählen kann, die ich jetzt hier nicht preisgeben darf, hat uns aber auf jeden Fall noch eine kleine Führung gegeben durch diese wirklich sehr, sehr speziellen Räume, hat uns die Ausstellungsstücke, es ist ja fast eine Art Museum, muss man ja sagen, ne? Also jedes Teil, was dort ausgestellt ist, hat eine Geschichte. Die Wandvertäfelung kommt von der London Times. Alles hat da eigentlich Geschichte. Er hat uns die verschiedenen Geschenke erklärt, was sie darstellen, von wem sie sind, und hat natürlich auch die eine oder andere Geschichte erzählt. Und ja, aber da will ich jetzt nicht. Aber das war tatsächlich auch, die Führung hat so eine Stunde gedauert und das war wirklich sehr, sehr, sehr nett.
Rede von Highlights, auch war es schön, Kaspar Wenter zu sehen, den ich zweimal kurz gesehen habe, leider nur sehr kurz, der uns einmal dann auch am Mittwochabend im Irish Pub über den Weg gelaufen ist, per Zufall. Matthias Lemke von Namibia habe ich leider nicht gesehen, nur aus der Entfernung, den wollte ich dann nicht in seinem Meeting stören. Jemand, den ich dieses Jahr auch vermisst habe, Axel Springer Verlag, war Micha Quandt, leitender Redakteur für Kulinarik und Reisen bei der Bild-Zeitung, der dieses Jahr nicht dabei war, den hätte ich gern gesehen. Lieber Micha, schade, nächstes Mal in Berlin, auf jeden Fall. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, die ITB war tatsächlich, wir kommen gar nicht aus dem Reden raus.
Ne? Nein, damit ist das auch vollkommen okay. Ich habe tatsächlich auch noch ein Highlight, was ich hier unbedingt loswerden möchte. Ich wurde von Zuhörerinnen und Zuhörern angesprochen, die gefragt haben, na, wie ist es denn? Hab schon gehört, Andi ist auch hier. Was habt ihr denn auf der ITB geplant? Welche Destinationen werden es doch? Und es wurde sich tatsächlich von einer Zuhörerin gewünscht, dass wir doch wieder mal mehr reisen sollten, denn das wären so die... Ja, da würde sie immer sehr gern zuhören, wenn wir beide reisen und von dieser Sache berichten.
Wenn wir jetzt schon weitermachen und über Highlights reden, weiteres Highlight, ich habe Michael Dietz von Reisen, Reisen, der Podcast getroffen, der war bei uns am Usbekistan-Stand, gemeinsam mit Irina Patichis, die Managerin und Geschäftsführerin des Reisen, Reisen Podcasts, die ja mittlerweile irgendwie mit 10 Mitarbeiter haben, beziehungsweise 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie man heutzutage sagt, also war schön, die auch mal zu sehen und überall laufen einem Menschen über den Weg, die man lange nicht gesehen hat. Ja. Schöne Geschichte. Ich mache jetzt noch mal einen Ansatz.
Nein. Ich habe noch ein Highlight, was auch sehr das letzte von meiner Seite. Aber ich glaube, ich bezweifle es. Neben diesem wirklichen Desaster mit den Streiks, denn die erste Frage war immer, ne, wie kommst du nach Hause, was ist geplant, wann fliegst du, wann fährst du mit der Bahn und so weiter und so fort. Es war generell die Stimmung. Und da muss man ja wirklich sagen, die Stimmung in der Tourismuswirtschaft ist gerade sehr, sehr gut. Ich glaube, wir rennen von einem Rekord zum anderen. Herzlichen Glückwunsch übrigens auch an die Türkei, die es zum ersten Mal geschafft hat, beliebtestes Reiseland der Deutschen zu sein, vor Spanien. Das gab es noch nie. Also auch Glückwunsch an die Türkei und das fabelhafte Team aus Berlin. Liebe Grüße an Frau Durgut. Und alles Gute für die Zukunft, denn sie verlässt leider Berlin und Deutschland. Aber das.
Liebe Grüße auch von mir.
Ja, natürlich, natürlich. Genau, ihr kennt euch ja auch. Aber überhaupt so die Stimmung. Also es war Krise war nicht mehr. Es wurde wirklich, wir scheinen von Rekord zu Rekord so ein bisschen zu eilen. Die Fernstrecke erholt sich wieder. Die Flugpreise gehen so ein bisschen runter. Also nach wirklich harten Jahren scheint es im Moment wenige große Krisen oder Probleme zu geben, so. Die gibt es natürlich immer ein bisschen, aber im Moment nicht so beherrschend, wie ich fand. Und das ist doch auch was Schönes.
Ja, die Menschen wollen reisen, ganz klar. Kurz auswandern ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe. Wenn man sich die Stimmung im Lande anguckt, bloß raus hier. Das ist für die Reisebranche gut. Ob das für Deutschland so gut ist, sei mal dahingestellt. Jetzt habe ich auch noch ein Highlight, bevor wir wirklich zu unserem Gast kommen müssen. Ne? Dieser Mittwochabend, an dem wir unterwegs waren, der so feuchtfröhlich war. Wir waren ja auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen unterwegs, mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fand ich super. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat lange nicht so viel gelacht. Wie mit den Leuten, also Matthias, Clio, Melanie und so weiter und so fort. Wir hatten eine sehr gute Zeit und dabei war auch Nora Schweiker vom AER, auch sehr lustig mit dir, liebe Nora, schöne Grüße. Lange nicht so viel gelacht wie mit euch und danke für die gute Zeit. So,
mein allerletztes Highlight, mein Team. Vielen lieben Dank. Oh Gott. Vielen lieben Dank.
Ja,
an mein Team. Dein Team. Ihr seid die Besten. Danke für eine fabelhafte Idee.
Dein Team ist grandios. Grandioses Team. Okay, ja. Sven, jetzt aber. Mein lang geübter Übergang zu unserem Gast. Ich sag immer, die ITB ist was für alle Sinne. Und unser heutiger Gast ist jemand, der Reisen mit fast allen Sinnen wahrnimmt, aber glaube ich ganz anders als viele Reisejournalisten das tun, denn er ist blind. Er ist vor einigen Jahren erblindet, war schon lange als Journalist tätig und hat gerade vor kurzem einen Preis gewonnen. Ich hatte leider keine Zeit dabei zu sein. Ich saß irgendwo im Flugzeug, als ihr diesen Podcast aufgenommen habt, aber ich war gedanklich dabei, fand ihn auch sehr spannend, mir anzuhören und danke Sven, dass du da in die Bresche gesprungen bist und das gemacht hast, denn wir sprechen mit Christoph Ammann.
Was ich dazu sagen möchte und dazu sagen muss, ja, Andi hat mich im Stich gelassen. Nein, Scherz. Wir mussten das einmal verschieben.
Doch, habe ich.
Aus einem Grund. Und
absichtlich. Da war,
ja, genau.
Ich hatte die Schnauze echt gestrichen voll von dir. Irgendwann reicht's auch.
Echt, kann ich nachvollziehen.
In dieser Podcast-Kack mit dir.
Es war dann so, dass ich mich um alles ja kümmern musste, sonst sind die Aufgaben immer so ein bisschen verteilt und ich hatte tatsächlich vergessen, wir haben ungefähr 20, 25 Minuten geredet und ich hatte vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Passiert den Besten, habe ich mal gehört. Deswegen klingt meine Stimme bei dieser Aufnahme ein bisschen gehetzter als sonst, weil er hatte einen Zug, den er nehmen wollte, musste, zusammen mit seiner Frau und deswegen mussten wir das Ganze ein bisschen verkürzen, abkürzen und deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen gestresster als sonst und rede ein bisschen schneller. Das will ich nur vorab dazu sagen, aber ansonsten ist es natürlich eines der besten Interviews geworden, was wir je hatten, weil es halt nur von mir alleine ist.
Ich sag nichts, ich sag nur, es geht los.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jatz.
Lieber Christoph, ich finde es furchtbar spannend und ja, sehr, sehr schön, dass du heute Zeit gefunden hast nach deiner Auszeichnung gestern, die du ja in Empfang genommen hast. Und da haben wir uns ja auch schon ein bisschen kennengelernt. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu, jetzt hier auch im Podcast. Du warst ja nicht immer blind. Erzähl doch mal kurz, wie es dazu gekommen ist.
Ich habe eine Erbkrankheit, die hat ja mein Vater auch schon, die heißt Retinitis pigmentosa und das ist die Degeneration der Netzhaut, die tritt bei manchen Leuten mit 20 ein, bei anderen mit 40. Bei mir wurde es dann kritisch 2011, also als ich jetzt 54 wurde. Bis dahin habe ich mehr oder weniger ordentlich gesehen, wurde schon immer schlechter, das Sehvermögen hat auch mal einen kleinen Unfall dann noch dazwischen. Und dann bin ich eigentlich innerhalb von einem Jahr erblindet und musste mich natürlich dann völlig neu ausrichten. Das Leben hat sich dann sehr gewaltig geändert.
Einfache Frage am Anfang. Wie bist du überhaupt zum Reisejournalismus gekommen? Warum wolltest du unbedingt Reisejournalist werden oder in diesem Bereich tätig sein?
Das war eigentlich ein Zufall. 1986 kam ich von einer kleineren Regionalzeitung zum Sonntagsblick. Das ist so vergleichbar mit der Bild am Sonntag in Deutschland. Ich war dort Nachrichtenredakteur und das Reiseressort war unbesetzt. Ich habe mich dann da etwas da rein gemogelt und habe Reisegeschichten geschrieben und so bin ich dann immer weiter in diese Branche reingerutscht und habe dort das Reiseressort neu aufgebaut, bin dann für ein Vierteljahr zum Travel Insight, einer Fachzeitschrift in der Schweiz gegangen, wieder zurück zum Sonntagsblick und dann am Schluss 26 Jahre bei der Sonntagszeitung, der größten Schweizer Sonntagszeitung. Und davon 25 Jahre habe ich das Reiseressort geleitet und wir waren in den besten Zeiten 3 Leute, die da gearbeitet haben. Am Schluss war ich dann alleiniger Reiseredakteur, hatte dann aber auch noch die Reiseteile der Tageszeitungen von Tamedia unter mir.
Wir denken ja, dass Sehen ein sehr wichtiger Bestandteil von Reisen. Hast du jemals dran gedacht, dann vielleicht doch den Job zu wechseln oder kam das für dich nie in Frage?
Nein, ich habe eigentlich nie dran gedacht. Ich habe einfach mich sehr früh darauf vorbereitet, die technischen Hilfsmittel mir angeeignet und da mein Job ja vor allem schon zu einem großen Teil aus Redigieren, Organisieren, Planen, Koordinieren, Umgang mit Freelancern bestand, konnte ich das weiterhin genauso gut, weil ich arbeite mit einem technischen Hilfsmittel am Computer und arbeite übers Ohr und nicht mehr übers Auge. Und so ging das eigentlich recht gut. Und die Außenarbeit, die Recherchen, die Reisereportagen, die waren das Sahnehäubchen eigentlich. Und ich habe mich dann auf das umgestellt, mehr Geschichten und Interviews mit Personen gemacht, als jetzt die klassischen Reisereportagen mit dem Sonnenuntergang in der Wüste Gobi.
Ja, du hattest auch mal, wir haben ja ein bisschen recherchiert und haben jetzt auch so einzelne Sätze rausgepickt, die wir über dich finden konnten, gesagt, dass du nach dem Erblinden dich eigentlich quasi in ein neues Abenteuer gestürzt hast. Beschreib mal dieses Abenteuer, was ist das oder was meinst du damit?
Also das Abenteuer war einerseits die technische Herausforderung, also weiterhin selbstständig arbeiten zu können auf der Redaktion, das war eigentlich nicht so ein großes Problem, das habe ich schnell geschafft. Das andere war natürlich meine Recherchereisen, die muss ich ja etwas umstellen. Ich habe dann mir einen Stab von Leuten zugelegt, die mich begleitet haben und das war immer mit relativ viel Organisation verbunden. Diese Leute mussten auch die Sachen, dann die Dinge, die wir anschauten, beschreiben und so habe ich mir eine eigene neue Arbeitsweise zugelegt. Ich bin auch mehr den Hintergründen auf die Spur gegangen. Ich habe mehr mit Leuten geredet. Ich habe mich sicher auch besser auf die Reisen vorbereitet als früher, weil früher konnte man ja über optische Kontrolle vieles dann vor Ort noch regeln.
Aber ist es heute leichter geworden zu reisen für dich? Oder weil es gibt ja, also an den Ampeln hat man jetzt auch diese Hörsignale und sowas. Kannst du schon sagen, es ist leichter geworden?
Nein, natürlich nicht. Ich brauche immer in fremden Städten oder so oder am fremden Ort brauche ich Begleitung, sonst kann ich nicht alleine eine unterwegs sein. Das heißt, es ist immer mit der Organisation verbunden, ich muss jemanden dabei haben. Wenn ich jetzt aber in der Schweiz einen Termin habe irgendwo, da fahre ich meistens alleine mit dem Zug dahin. Wenn es ein komplizierter Bahnhof ist, dann besorge ich mir eine Umsteigehilfe und sonst lass mich dann an der Destination abholen. Das geht eigentlich sehr gut. Das ist überhaupt kein Problem.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Schweiz da ziemlich weit vorne weltweit ist bei angenehmen Reisen und es ja doch irgendwie andere Länder gibt, vielleicht auch Deutschland, ich weiß es nicht, wo es dann doch ein bisschen komplizierter ist.
Ja, also in Deutschland funktioniert das auch mit dem Umsteigen mit der Bahn. In 9 von 10 Fällen kann ich jetzt nichts Schlechtes sagen, das funktioniert gut. Aber wie gesagt, meistens bei komplizierteren Auslandreisen habe ich jemanden dabei und da muss ich mich um nichts kümmern. Aber ich muss es organisieren und ist in schon mehr Arbeit im Voraus.
Und du hast auch gerade gesagt, dass du Hilfsmittel nutzt. Was können wir uns darunter vorstellen? Was sind das für Hilfsmittel?
Es ist ein Computerprogramm, das heißt ein amerikanisches, das heißt JAWS, das liest mir einfach alle Texte vor, E-Mails, Computerrecherchen und wenn ich schreibe, dann liest mir das auch vor, was ich geschrieben habe. Wenn ich Texte redigiere, liest mir das alles vor und dann fummel ich da im Text rum und schneide den zurecht, wie ich das haben will. Das ist einfach statt sehen, hören. Das funktioniert problemlos. Ist aber so, dass ich habe eine Assistentin, die guckt jeden Text, der an eine Redaktion oder an einen Kunden rausgeht, nochmals an am Schluss.
Reist du aktuell noch? Wie viele Reisen machst du so im Jahr?
Größere Reisen vielleicht 3, 4, also ein paar Tage. Und ich bin relativ oft unterwegs in der Schweiz zu Interviews und für Hotelgeschichten. Also das, aber dass ich jetzt irgendwie die 3-wöchige Japan-Reise mache, das ist in nächster Zeit auch nicht vorgesehen. Aber geht's mit einer Kollegin, einem Kollegen nach Wales im Juni, so was geht.
Für uns ist ja das Sehen wirklich gehört zum Reisen dazu. Wir fahren wohin, wir sind ja heutzutage auch so, dass wir dann sofort Fotos machen müssen, um es anderen irgendwie visuell zu zeigen auf den Social-Media-Kanälen. Bewerten auch unser Reisen ja, wie viele Likes wir vielleicht auf Social Media bekommen und was für Kommentare. Wie erlebst du die Welt, die du bereist? Das fehlt ja.
Das fehlt und ich muss mich halt mehr auf die anderen Sinne konzentrieren. Wie gesagt, also das Optische wird insofern abgedeckt, als ich mir das genau beschreiben lasse, wenn ich was nachher für meine Geschichte oder für mein Interesse brauche. Und sonst mache ich viel über Tasten, über Riechen, über Hören. Das sind so die wichtigsten Sinne. Und das funktioniert auch, aber natürlich die Optik kannst du am Schluss nicht ersetzen. Da muss man sich irgendwie halt anders zu helfen wissen. Und die ganz tollen optischen Reisereportagen, die Safari in der Serengeti oder die Gletscher in Alaska oder ich weiß auch nicht, der Vulkan auf Sizilien, den mache ich natürlich nicht mehr jetzt.
Du hast gerade gesagt, die anderen Sinne spielen eine wichtige Rolle. Vor allem bei dir, hattest du auch gestern gesagt, bei der Preisverleihung, ist es das Hören. Wie hört sich denn, ich sag jetzt mal, ja, Amsterdam, London an? Was machen diese Orte aus?
Also bei den Städten ist es natürlich schwierig. Also eine asiatische Stadt klingt natürlich anders als eine deutsche oder eine Schweizer Stadt oder eine italienische Stadt klingt auch wieder etwas anders. Aber da ist der Unterschied nicht so groß. Aber eine Berggegend in der Schweiz, das klingt natürlich ganz anders als die Nordseeküste. Also, aber das ist eine Binsenwahrheit. Also da ist der Unterschied nicht so gewaltig. Beim Riechen ist es anders. Beim Riechen kann man schon eher etwas Unterschiede spüren.
Was sind denn deine schönsten Orte oder vielleicht auch, also die schönsten oder die interessantesten auch Ist es da, wo möglichst viel passiert, wo wirklich viel Gehupe ist, nehmen wir Vietnam oder sonst irgendwas, wo die ganzen Mopeds rumfahren und vielleicht die Garküchen an der Seite stehen, und oder ist es die Wiese in den Alpen mit Kuhglocken?
Also ich denke, wenn ich durch Bangkok laufe, dann bin ich eher schnell mal etwas überfordert. Erstens ist es schwierig, da einen Weg zu finden zwischen den Garküchen, dass man sich nicht die Hüfte verbrennt oder dass man schnell überfordert. Also interessant sind schon, ich habe gerne alpine Dörfer oder so, den Geruch nach frischem Heu oder das sind jetzt alles etwas Floskeln, des Bergbaches, die rätische Bahn, die unten im Tal in den Tunnel fährt, finde ich alles sehr schön. Jetzt rein für Reportagen sind kleinere, überschaubare Städte, die viel hergeben, am besten da, wo man dann auch so das Leben in den Gassen oder so spürt, wo es interessante Personen gibt, die man beschreiben kann, das ist das Beste.
Haben sich die Themen irgendwie bei dir geändert, zwischen vorher und nachher?
Ja, natürlich. Also früher habe ich wirklich viele klassische Reisereportagen gemacht, auch große Kreuzfahrten. Jetzt bin ich sehr auch auf Hotellerie spezialisiert. Ich kenne mich da mittlerweile recht gut aus, kenne mich aus in der Szene, Hintergründe, auch die wirtschaftlichen Sachen. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich mache auch Interviews mit interessanten Personen aus der Branche.
So wie wir.
Genau. Und so, und ganz, ganz wichtig ist natürlich, ich mache Reisebeilagen für die Sonntagszeitung, und das ist immer noch wie früher sehr viel redaktionelle Arbeit, die ganze Koordination, die Planung, die Aufteilung der Seitenzahlen, die Umgang mit freien Journalisten und so, anderen Freien, das ist eigentlich immer dasselbe wie früher, als ich noch in Brot stand bei der Media.
Du hast gestern auch bei der Auszeichnung gesagt, du bist ja eigentlich im Ruhestand, aber du hast gesagt, du hast noch so viele Projekte und eigentlich wünschst du dir, dass es ein bisschen weniger wird.
Es liegt an mir, ich bin selber schuld. Ich könnte ja auch Nein sagen. Oder?
Also warum machst du es nicht? Warum sagst du nicht Nein? Es ist doch die Leidenschaft,
Es ist die Leidenschaft, die brennt, und es ist natürlich auch schön, wenn man merkt, dass man gefragt ist. Das ist ja auch, jeder Mensch hat auch eine gewisse Eitelkeit, und ich finde das schön, dass irgendjemand was von mir will, und dann, warum soll ich dem das nicht geben? Und gewisse Sachen, ja, kann ich jetzt halt irgendwie offenbar zur Zufriedenheit der Auftraggeber machen, und darum kriege ich die Aufträge, kann ja auch mal schnell ändern, also das ist mir alles bewusst, aber vorläufig ist gut so, wie es ist, aber irgendwann kann es dann mal weniger werden.
Es liegt an dir, ja, das stimmt. Ja. Hat sich auch dein Schreibstil ein bisschen geändert, oder ist da was, oder gibt es einfach, du bist ja ausgebildeter Journalist, du hast das viele, viele Jahre lang gemacht, machst es ja immer noch, aber hast du da gemerkt, dass der Schreibstil vielleicht doch ein bisschen anders geworden ist?
Ja, ich bei den Reportagen, bei den Sachtexten nicht, aber bei den Reportagen schon, dass man natürlich schon auch mehr die atmosphärischen Dinge, die man jetzt nicht sieht, einfließen lässt. Wie riecht was oder wie fühlt es sich an? Das kommt schon mal mehr zum Tragen, das stimmt. Aber grundsätzlich hat sich mein Schreibstil eher kaum geändert. Ich bin ein ordentlicher Schreiber, aber ich bin sicher nicht. Gehöre nicht zum Genre Edelfeder, das wäre jetzt das wäre übertrieben, absolut.
Du hast gestern ja den Preis von der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten bekommen, VDRJ, den Ehrenpreis.
Genau.
Ich war auch bei der Abstimmung dabei, das war ziemlich, ziemlich klar,
dass du diesen... Du warst der Einzige, der dagegen war, habe ich gehört, oder?
Marina, warum hast du das erzählt? Besonders deine Erfahrung als Reisejournalist natürlich wurde hervorgehoben. Wie hast du denn diese Erfahrung mit dem Preis? Wie war das denn für dich? Wurdest du schon häufig ausgezeichnet?
Als Reisejournalist gewinnst du nie den Pulitzer-Preis. Das musst ja. Du wissen. Die Wirtschaftsjournalisten und die Politjournalisten und die Recherchejournalisten, die werden gefeiert. Als Reisejournalist bist du da nicht in der ersten Reihe. Aber mit dem dafür hast du andere schöne Sachen, die du da erlebst. Aber ich habe in der Tat mal den goldenen Füllfederhalter von Kroatien gewonnen und wurde 2003 als Friend of Thailand ausgezeichnet von der damaligen thailändischen Tourismusministerin in Bangkok ausgezeichnet mit anderen Journalisten und Reiseveranstaltern. Sonst habe ich noch nie einen Preis gewonnen und habe das auch nicht vermisst, aber ich freue mich natürlich sehr darüber und es ist eine sehr große Ehre und ich freue mich, dass ich in so einem großen Markt wie Deutschland da irgendwie auch einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Das wusste ich eigentlich gar nicht. Aber auf der anderen Seite ist diese Reise- und Journalistenbranche auch relativ klein im Dachmarkt.
Das stimmt auch. Man kennt sich untereinander sehr gut. Und natürlich beobachten wir auch den Schweizer Markt und realisieren, welche Qualität auch dort geliefert wird. Und zeichnen sie auch aus, wenn es
passt. Ja, vielen Dank. Ja.
Würdest du heute wieder Reisejournalist werden?
Schwierige Frage. Ja, also ich bereue gar nichts. Es macht mir großen Spaß. Ich interessiere mich sehr, die Branche. Aber ich weiß gar nicht, ob ich nochmal Journalist werden würde in der heutigen Zeit, weil die Medien stehen vor einer schwierigen Zukunft. Gibt es Printmedien noch in 10 Jahren? Was machen wir mit KI und so? Also ganz schwierig zu sagen. Zum Glück nicht meine Aufgabe, da irgendwie die Zukunft vorauszusagen. Also ich finde es toll, was ich gemacht habe im Beruf und da hat eigentlich jede Sekunde hat großen Spaß gemacht. Ich bin jeden Morgen gerne aufgestanden und zur Arbeit gegangen und ich glaube, das ist auch ein großes Gut. Das kann nicht jeder Berufsmann oder jede Berufsfrau von sich sagen.
Das stimmt. Du hast mal gesagt, dass dir die Erblindung viele Vorurteile genommen hat. Was meinst du damit?
Wenn du einen dir bisher unbekannten Menschen kennenlernst, dann ist es das erste Mal die Optik. Also ist die sympathisch oder ist die nicht sympathisch? Diese Beurteilung, die fällt bei mir weg. Also bei mir muss jemand über die Stimme, über die Art, wie er mit mir umgeht, rüberkommen und wie der aussieht, ob das der Glöckner von Notre Dame oder ein Filmstar ist völlig unerheblich. Also von dem her schaue ich nicht mehr wie ein Mensch aussieht, sondern gehe auf alle völlig unvoreingenommen zu.
Das ist sicherlich eher ein Vorteil als ein Nachteil, genau. aus meiner Sicht, genau. Gibt es irgendwie einen Rat? Also wir leben ja in einer Welt, die ist wirklich von Social Media geprägt, die ist sehr visuell geprägt. Reden, Schreiben spielt gar nicht mehr, oder Schreiben vor allem spielt gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern wirklich, wir brauchen alles bildlich, wir brauchen alle Videos, werden immer beliebter, weil es immer einfacher zu konsumieren ist. Aufmerksamkeitsspanne liegt vielleicht bei 10 Sekunden oder sowas, dann entscheiden wir schon, ist es langweilig oder ist es interessant. Gibt es irgendwie einen Rat, den du jungen Menschen geben möchtest oder kannst oder willst, die vor allem halt wirklich ja nur auf dieses Visuelle abgehen oder auf Social Media?
Och, die würden eh nicht auf mich hören, aber ich glaube, wenn junge Menschen etwas ernsthafter unterwegs sind, dann beschäftigen sie sich auch mal etwas länger mit einer Sache. Lesen mal eine Zeitung, lesen mal ein Nachrichtenportal mit längeren Texten, gucken sich einen Fernsehbeitrag an, natürlich zeitversetzt. Man muss auch etwas Geduld haben und je mehr dann man über eine Sache weiß, umso spannender wird es ja. Also je vernetzter man denken kann, umso interessanter wird es. Also ich glaube, es sind auch nicht alle Jungen so oberflächlich, wie wir denken.
Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt, journalistisch zugespitzt.
Naja, aber ich weiß es, ich habe das ja auch immer wieder erlebt. Ich muss ja auch auf die Online-Welt umdenken, noch in meinem Beruf. Und da hieß es auch, also der Leser steigt sofort aus, wenn er innerhalb der ersten 10 Sekunden nicht irgendwie gefesselt wird durch einen Text oder einen geilen Titel oder ein schönes Bild. Also das ist so, oder?
Wo kann man denn deine Berichte lesen? Du machst ja, du hast gesagt, du bist wirklich ja noch viel in Arbeit und wirst noch viel gebucht. Wo liest man dich?
Es gibt zwei Kanäle. Also ich mache 6 Reisebeilagen in der Sonntagszeitung dieses Jahr. Jetzt folgt gleich eine Deutschlandbeilage, dann die Beilage Mittelmeer, Badeferien, Sommerferien. Und da hat es auch immer Geschichten von mir drin in der Sonntagszeitung. Und dann folgen noch weitere Beilagen im Laufe des Jahres. Dort bin ich immer sehr gut vertreten. Ich schreibe hier und da auch mal sonst für die Sonntagszeitung und ich schreibe regelmäßig für die Fachzeitschrift Hotelier aus dem Weber Verlag in Thun, eine Schweizer Fachzeitschrift. Da beschäftige ich mich mit neuen Hotelkonzepten und stelle spannende Frauen aus der Hotellerie vor. Und dann gibt's auch immer sonst noch Gelegenheiten, wo man mich lesen kann.
Ja, schon Magazine, die ich hier auch ab und zu, Hotelier und sowas, sag mir auf jeden Fall was, liest man ja auch manchmal. Werde ich mal darauf achten, welcher Text da von dir ist und werde es mal genauer durchlesen. Und wohin geht die nächste Reise, privat und beruflich, vielleicht zum Abschluss?
Die nächste private Reise wird dann irgendwann im April ins Tessin gehen.
Schön.
Meine Schwägerin aus Norddeutschland wird uns besuchen nach vielen Jahren mal wieder und da werden wir ihn mal den Südkanton in der Schweiz etwas zeigen, Luganersee wahrscheinlich, und die nächste größere berufliche Reise wird im Juli nach Wales führen. Ich habe mir die Aufgabe gestellt, mit dem Zug von Zürich nach London zu fahren und dann weiter nach Wales. Die Begeisterung des Reiseveranstalters hielt sich etwas in Grenzen, aber ich habe gesagt, das ist auch eine eigene Geschichte, dann werde ich schreiben will. Es ist nämlich gar nicht so schwierig, wie wir alle denken, mit dem Zug zu reisen.
Wir alle reden, oder die Europäische Union oder wir in Europa, wir reden ja darüber, dass wir die Bahn eigentlich in Europa verbessern wollen, dass man auch europäisch reisen kann. Davon werden Fragen, weißt du schon, wie viele Stunden du unterwegs bist und wie oft du umsteigen musst von Zürich dann nach Wales?
Also mal sicher von Zürich nach London nur einmal. In Paris muss ich aber den Bahnhof wechseln, aber auch das ist machbar. Und dann... Was werden das so sein? Netto vielleicht 6 Stunden im Zug, also mehr nicht, glaube ich. Und nachher von London, Cardiff wird es sicher auch einen direkten Zug geben. Habe ich mich jetzt nicht eingehend damit beschäftigt. Aber ich bin gespannt, ich fahre sehr gerne Zug, obwohl auch dort natürlich das optische Vergnügen nicht mehr so ist, wie es mal war. Ich hätte gerne, sehr gerne mal noch die Transsibirische gemacht. Sehenderweise habe ich damals verpasst und jetzt käme es aus den bekannten Gründen ja nicht mehr in Frage.
Eine vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Frage zum Abschluss. Riechen denn Bahnhöfe anders? Riecht der Frankfurter Bahnhof anders als der in Zürich?
Ich gehe jetzt da nicht in die Details. Ja, der Zürcher Bahnhof ist natürlich sehr, sehr aufgeräumt, vor allem in den Untergeschossen sehr, sehr schon fast luxuriös. Nein, Bahnhöfe riechen natürlich sehr, sehr ähnlich, allein schon durch die Züge und die vielen Menschen und die tollen Fastfood-Stände. Da gibt's nicht so große Unterschiede. Kommt darauf an, ob so geschlossene Hallen sind natürlich oder ob da dann noch der Wind durchpfeift. Das kommt dann nach was anderes, ja.
Lieber Christoph, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Es war sehr interessant, mit dir zu reden. Super spannend. Ich wünsche dir ja auf deinen nächsten Reisen erstmal viel Spaß im Tessin, bisschen Urlaub, bisschen relaxen und dann ja viel Spaß auf deiner Bahnreise erstmal quer durch Europa und dann in Wales, auch ein fantastisches Reiseland oder Reisedestination, ist ja kein Land. Also viel Spaß da und freue mich von dir weiter zu lesen und werde mir jetzt ein bisschen mehr drauf achten, was zu lesen ist. Und vielleicht auch dann, dass du irgendwann mal doch ein bisschen ruhiger oder mehr Freizeit genießen kannst. Ich glaube, deine Frau würde das auch vielleicht gerne.
Nein.
Nein. Liebe Zuhörer, im Hintergrund, die Frau sitzt dann eben. Nein.
Ja, genau.
Reist sie denn oft mit? Darf sie, also ja, oder?
Ja, also privat natürlich schon. Und jetzt hier nach Frankfurt hat sie mich auch begleitet, aber auf die größten Reise eher nicht. Aber privat sind wir natürlich immer mal wieder unterwegs, sind auch sehr oft in Norddeutschland und reisen dort manchmal auch in der Weltgeschichte herum. Alles Gute.
Sehr gut. Christoph, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Danke, Sven.